Gästeblog.
Ja, hallo Leute, hier ist der Thorsten ohne den Andi. Ja, wo ist er eigentlich? Kein gelber Schein bei mir abgegeben? Das ist ein bisschen verdächtig. Also Friedrich Merz wäre überhaupt nicht erfreut, wenn er das erfährt. Aber gut, wir müssen es ihm ja nicht erzählen. Und dafür habe ich trotzdem jemanden hier, nämlich einen Gast, um euch die Länderspielpause bis zum nächsten Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern ein bisschen zu überbrücken. Bei mir ist unser guter alter Bekannter, möchte ich sagen, Sebastian Zobel vom Nur der FCK-Podcast und dem SWR. Ein Novent, Sebastian. Ich habe es extra nachgeguckt. War das authentisch?
Ja. Ich lasse es mal durchgehen, auf jeden Fall. Ich sag jetzt mal so wie ich unseren Podcast immer beginne: Servus und hallo, lieber Thorsten.
Na, das passt doch auch. Das verstehe ich dann sogar. Was ich gerade da gesagt habe, keine Ahnung. Ja, schön, dass du mal wieder hier bist. Beim FCK tut sich ja im Grunde immer was, so dass es auch immer ein paar Dinge zu besprechen gibt. Aktuell, wenn wir auf die Tabelle gucken, sind es 40 Punkte. Also Glückwunsch zum Klassenerhalt an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank.
Ja, naja, ich wünschte, ich könnte das bei uns sagen. Und ja, damit aber, wenn man drauf guckt, 11 Punkte Rückstand auf einen Relegations- bzw. Aufstiegsplatz bei noch ausstehenden 6 Spielen. Ist die Saison, und vor rund anderthalb Wochen habe ich das schon Marc Schwitzki von den Hertha Base gefragt, ist die Saison bei euch vorbei?
Ja, also die ist dann fertig und kann weg, würde ich sagen. Also die Saison im Großen und Ganzen ist die gelaufen. Wir sind ja Teil des schon viel zitierten kleinsten Mittelfelds der Welt sozusagen, wobei ja mittlerweile sogar die Hertha sich ein bisschen abgesetzt hat und ja, so viel Abstand zum KSC ist auch nicht mehr da. Also ich würde sagen, man kann wirklich sagen, wir spielen jetzt noch um die goldene Ananas, würde ich jetzt mal behaupten.
Also Haken drunter unter die Saison.
Ja.
Wenn wir so ein bisschen gucken, meines Wissens so richtig offiziell habt ihr auch nie den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Aber fairerweise, die Ambition im Club war vermutlich zumindest hinter den Kulissen schon so ein bisschen vorhanden. Also dafür sprechen ja auch hier und da die Transfers. Würdest du das bestätigen? Ist das eine exakte Beschreibung?
Das hast du genau richtig erkannt, auf jeden Fall. Die Vorgabe vor der Saison als Saisonziel war, besser abzuschneiden als letzte Saison. Da war der FCK am Ende auch Siebter. Und das heißt, zumindest dieses Saisonziel kann theoretisch noch erreicht werden. Aktuell ist der FCK ja auch Siebter, 4 Punkte Rückstand auf Platz 6. Das heißt, Platz 6 wäre noch möglich. Und wenn man den dann erreicht, könnte man auch sagen, ja, guck mal, wir haben ja unser Saisonziel erreicht. Aber da muss man jetzt nicht um den heißen Brei drum rumreden. Natürlich ist vollkommen klar, dass die Verantwortlichen und die Fans natürlich auch sich was anderes vorgestellt haben. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen drauf guckt, wie da eingekauft wurde, wie der Kader zusammengestellt ist, was da auch für Spieler geholt worden sind, teilweise dann auch im Winter noch, muss eigentlich klar sein, dass die Ambition natürlich, auch wenn man nach außen hin das nicht so offensiv kommuniziert hat, deutlich höher war und man schon aufsteigen wollte diese Saison.
Ja, ich kann auch nur sagen aus eigener Erfahrung, dass offensiv nach außen kommunizieren ist auch nicht immer die klügste strategische Idee. Darum vielleicht gar nicht so dumm.
Ich kann es auch tatsächlich nachvollziehen. Also FCK-Chef Thomas Hengel war bei uns auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit im Podcast dann zu Gast. Und da haben wir mit ihm auch darüber gesprochen. Und da hat er, das kann ich auch nachvollziehen, hat er halt so ein bisschen erklärt, dass es einfach auch schwierig ist, weil jeder immer natürlich erwartet, dass Ziele ausgegeben werden.
Genau.
Und dass das halt einfach eine schwierige Situation ist, dann will man was ausgeben, aber man will auch irgendwie keine falschen Erwartungen wecken. Aber ich denke dann halt, wenn man zumindest so einkauft und so agiert und also man erweckt dann automatisch die Hoffnung. Von daher hätte man vielleicht auch ein bisschen offensiver damit rausgehen können, wobei einem das natürlich dann im Endeffekt um die Ohren fliegen kann. Ne? Wenn sie jetzt offiziell gesagt hätten, sie wollen aufsteigen und man guckt jetzt auf die Tabelle, dann müsste man ja sagen, okay, klappt wohl nicht, dann muss es ja irgendwie Konsequenzen geben.
Genau, aber bei den großen Traditionsvereinen hat man natürlich auch tatsächlich nicht immer so die Wahl. Da kann man nicht immer nur mit Larifari kommen sozusagen. Wir wollen guten Fußball bieten. Das reicht auch der Presse dann meistens natürlich nicht so sehr. Da ist man dann immer so ein bisschen getrieben, das verstehe ich schon. Ja, wenn ich so selber auf den FCK die Saison geguckt habe, also meine Wahrnehmung von außen jetzt, fand ich, wart ihr spielerisch vielleicht für ein Spitzenteam nicht stark genug? Ich finde, das untermauern auch die Daten, wenn man so guckt. Zweitschlechteste Passquote, 77,6%. Bei Ballbesitz seid ihr auch nur auf Platz 15. Das sind jetzt nicht zwingend so die Zahlen für ein Team von ganz oben. Grüße nach Schalke, aber die haben das ja auch erfolgreich, sage ich mal, jetzt bekämpft in der Winterpause. Andererseits, und das fiel mir dann in der Hinrunde natürlich vor allem auf, schient ihr sehr abhängig von der Performance von Ivan Pretajen, eurem Topscorer, der jetzt allerdings in der Rückrunde mit einem Achillessehnenriss verletzt ausfällt. Habt ihr natürlich transfermäßig was gemacht, da reden wir auch gleich nochmal ausführlicher drüber. Und dann ist mir noch aufgefallen, so als dritter Punkt, eine große Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten. Ne? Zu Hause viertbestes Team, meistens Hopp oder Top, ganz interessant, entweder gewonnen 9-mal oder Niederlagen 4 und nur ein Unentschieden, auswärts aber nur auf Rang 13. Würdest du so bei den drei Punkten, eigentlich hast du schon genickt, das können die Leute nur nicht sehen, würdest du zustimmen? Und was sind vielleicht aus deiner Sicht noch weitere Gründe, die letztendlich nur für Platz 7 dann gereicht haben oder reichen aktuell?
Thorsten, wir können das Ding an der Stelle beenden. Du hast das alles wunderbar analysiert. Ich habe da wirklich kaum noch was hinzuzufügen. Lass fertig machen, das Ding, und gut ist. Nein, aber im Ernst, du hast das wirklich sehr, sehr gut erkannt und auch analysiert. Das sind genau die Probleme, die der FCK diese Saison hat, was du da angesprochen hast. Was noch eklatant dazukommt, ist eine unfassbare Standardschwäche, also auch speziell nach Eckbällen. Also da geht wirklich gar nichts. Und was halt wirklich ein großes Problem ist, der FCK hat im Prinzip seit 2 Saisons dasselbe Problem. Nämlich, dass man eigentlich einen super Stürmer hat. Vergangene Saison war das Ragnar Ache, der jetzt in Köln spielt. Diese Saison ist es Ivan Pretajen. Aber dass eben das gesamte Spiel auf diesen einen Stoßstürmer zugeschnitten ist. Wenn der dann fit ist, funktioniert das wunderbar. Ragnar Ache, der hat mittlerweile auch in der Bundesliga in Köln gezeigt, dass es ein super Kicker ist. Ich meine, ihr alle habt den Fallrückzieher gesehen.
Genau.
Tor des Jahres, müssen wir nicht drüber reden. Der Junge kann unfassbar gut kicken, konnte er in Lautern schon. Und Ivan Pretajen hat diese Lücke mehr als gut gefüllt, war wirklich auch auf einem super Weg, vielleicht sogar Topscorer in der Liga zu werden, wenn er so weiter performt hätte. Aber beide hatten eben das Problem, beide waren sehr verletzungsanfällig.
Mhm.
Und wenn dieser eine Topstürmer da vorne ausfällt, hast du ein Problem. Und dahinter ist so eine Art Vakuum, was von den restlichen Spielern leider nicht gefüllt werden kann. Ich meine, ist auch irgendwie klar, man muss sagen, wie kann sich denn ein Verein wie der FCK solche Spieler überhaupt angeln und leisten, wenn die durchgehend verletzungsfrei wären, genau, durchgehend performen würden, würden die ja niemals in der zweiten Liga spielen, genauso wie jetzt ein Mergin Berisha, über den wir vielleicht auch noch reden.
Genau.
Das sind alles Spielertypen, da weiß man, dass die wirklich richtig gut kicken können, dass die wissen, wo das Tor steht, und als FCK hast du aber nur die Chance, solche Spieler zu bekommen, wenn es halt irgendwo hakt, wenn die vielleicht auch eine schlechte Phase hinter sich haben, sich wieder neu präsentieren wollen, wenn sie verletzungsanfällig sind, und dann ist das halt einfach, würde ich sagen, ein 50-50-Spiel. Das kann super gut funktionieren, hat's auch eine ganz lange Zeit, aber wenn die dann ausfallen und dir das wegbricht, dann hast du ein richtig dickes Problem. Und ja, genau das hat der FCK jetzt. Weil das, was dann halt nachkommt, da will ich gar nicht sagen, dass die anderen Offensivjungs unbedingt jetzt irgendwie schlecht sind oder eine schlechte Qualität haben. Das sind einfach auch ganz andere Spielertypen.
Mhm.
Die musst du anders bedienen, die müssen anders anlaufen, die müssen viel, viel mehr aufwenden, um ein Tor zu schießen. Und das spiegelt sich dann einfach auch in den Ergebnissen wieder.
Ja, und ehrlicherweise, diese Probleme kennen wir natürlich auch als Fortuna Düsseldorf. Da sind wir logischerweise auch von der Finanzkraft nicht sehr weit auseinander, dass wir diese Qualitätsspiele eigentlich nur immer mit Karriere dellen, sei es Verletzungen, sei es ja einfach eine Station, wo es nicht funktioniert, bekommen. Und ja, wenn es dann wie bei uns vielleicht trotzdem noch auch bei uns mit den Verletzungen beim einen oder anderen weitergeht, ja, dann kommst du in die Bredouille. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen in Braunschweig, hatten wir 13 Verletzungsausfälle.
Ja.
Das ist natürlich dann auch hart. Da können dann auch Trainer ehrlicherweise teilweise nicht mehr so viel machen, sondern müssen zusehen, dass sie ein Team zusammenkriegen. Und genau, dann kommt man in diese Situation, die dann, sag ich mal, jetzt etwas auf höherem Niveau auch dem FCK am Ende natürlich geschadet hat mit der Verletzung von Pretajen im Winter.
Ja. Ich habe einen Punkt, den ich ganz gerne, du hast es wirklich super analysiert, habe ich ja schon gesagt, ich habe einen Punkt, den ich da gerne noch mit reinwerfen würde, der für mich auch wirklich eklatant raussticht. Der FCK hat meiner Meinung nach individuell sehr gute Spieler und auch sehr gute Transfers getätigt. Wir haben über Ivan Pretajen gesprochen, der super funktioniert hat, bis er dann sich wirklich schwer verletzt hat. Es gibt noch Nathan Skytteer zum Beispiel.
Genau, den hätte ich auch noch erwähnt.
Aus der zweiten französischen Liga gekommen ist, der wirklich overperformed hat, kann man glaube ich sagen, in der Hinrunde sogar zum Spieler der Hinrunde gewählt worden ist. Du hast Semi Şahin, jemanden, der vergangene Saison in Elversberg absolut abgerissen hat. Also da sind wirklich vereinzelt Spieler dabei, wo du sagst, die haben krasse Qualität, gerade auch für die zweite Liga.
Mhm.
Und Das hat beim FCK funktioniert, weil immer mal wieder es dann Momente gab, wo einer dieser Spieler oder zwei im Zusammenspiel das Ganze dann quasi für den FCK entschieden haben. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, auch wenn das in der Saison schon relativ häufig betont wurde, dass eigentlich das eine super Mannschaft ist, super Mannschaftsgefüge, alles gut zusammenpasst. Aber irgendwie hat man dann doch das Gefühl, dass es irgendwie doch eine, zum Teil zumindest eine Ansammlung von Einzelspielern ist und das als Gefüge nicht so gut funktioniert. Weil du wirklich, wie gesagt, wenn du hast dann noch einen Marlon Ritter, über den haben wir hier, glaube ich, im Podcast auch schon mehrfach gesprochen, genau, der wirklich, wenn der einen guten Tag hat, auch wirklich einer der besten Mittelfeldspieler der zweiten Liga ist für mich, ohne Frage, der das auch schon mehrfach gezeigt hat, der auch schon wahnsinnig tolle Tore geschossen hat, wie in Bochum diese Saison. Und das sind dann so Einzelaktionen, damit kann sich der FCK dann manchmal retten, aber irgendwie greift das Kollektiv noch nicht ineinander oder nur mal phasenweise. Und es fehlt eben diese berühmte, aber das Problem haben ja ganz viele Mannschaften, die Konstanz. Es funktioniert phasenweise, es funktioniert vor allem zu Hause und wie du gesagt hast, auswärts irgendwie so gar nicht in dieser Saison. Und dann hat es teilweise zu Hause auch nicht funktioniert und das ist dann natürlich einfach eine tödliche Kombination. Und wenn das so ist, kannst du niemals ein ernstes Wörtchen im Aufstieg mitreden.
Ja, und das ist eigentlich ein interessanter Punkt, denn es ist ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Denn für das Thema Mannschaftsform ist natürlich auch ein bisschen der Trainer mitverantwortlich. Thorsten Lieberknecht ist jetzt seit knapp einem Jahr da und wurde Nachfolger unseres aktuellen Coaches, Markus Anfang. Die zweite Liga ist auf jeden Fall immer klein. Als Spieler war er schon beim FCK. Und jetzt eben als Trainer, wie hast du ihn so in den letzten 12 Monaten erlebt? Und ist das auch ein Punkt, wo du sagen würdest, ja, das hätte auch Thorsten Lieberknecht noch stärker schaffen müssen, eigentlich hier ein Team zu formen?
Thorsten Lieberknecht ist, glaube ich, bei vielen mit sehr viel Euphorie gestartet, weil beim FCK ist es, wie bei vielen anderen Traditionsclubs auch, aber ich glaube beim FCK besonders wichtig, oder ich sag mal erfolgsversprechend, wenn du Menschen hast mit dem sogenannten Stallgeruch. Das heißt, Leute, die schon mal da waren und im allerbesten Fall, wie es jetzt auch bei Thorsten Lieberknecht ist, Leute, die selbst Pfälzer sind, die also quasi wissen, was dieser Verein den Menschen und der Region bedeutet, die so ein bisschen einfach ja das Leben halt hier in der Pfalz kennen, wo es dann halt für viele Leute auch außer dem FCK nicht viel gibt. Und das hat für viele am Anfang wirklich sehr, sehr, sehr gut gepasst. Und jetzt hat man so ein bisschen die Krux, dass du merkst bei vielen Leuten, Mensch, viele Leute finden Thorsten Lieberknecht unfassbar sympathisch, können sich mit ihm super identifizieren. Und Thorsten Lieberknecht ist auch jemand, mit dem du echt auch als Journalist, mit dem kannst du wirklich sehr gut sprechen, sehr offen sprechen und hast auch das Gefühl, du bekommst eine ehrliche Antwort. Aber man merkt einfach, dass es irgendwie sportlich, ja, zumindest nicht so passt, wie man sich das erhofft hat oder wie es viele sich auch einfach gerade bei ihm, weil er halt eben einer von uns ist, wie es ja, für viele ja ist, dann halt nicht gepasst hat. Und ich habe jetzt wirklich auch schon mehr als einmal gehört von Leuten, da du ja auch schon angesprochen hast, Markus Anfang, euer Trainer war ja davor beim FCK, dass es Leute gibt, die sagen, spielerisch hat ihnen der FCK unter Markus Anfang deutlich besser gefallen.
Okay.
Weil du hast ja auch verschiedene Statistiken angesprochen. Lieberknecht-Ball, sage ich mal, um Neudeutsch zu sprechen.
Ja, ja.
Beim FCK ist jetzt nicht der permanente Ballbesitz und der spektakuläre Offensivfußball mit brutal geilen Spielzügen, sondern das ist halt irgendwie so, ja, okay, wir lassen die anderen mal machen und dann gucken wir, wenn wir den Ball dann kriegen, versuchen wir das Ding schnell nach vorne zu hauen, eben auf Ivan Britain und der wird es schon machen. Jetzt ist der halt nicht mehr da und dementsprechend ne, läuft das halt nicht mehr so. Von daher, also wie gesagt, es gibt viele, die so ein bisschen diese Spielentwicklung vermissen, die der FCK auch wirklich, ich habe das glaube ich damals ja auch erzählt bei euch, als dann klar war, dass Markus Anfang zu euch kommt.
Genau.
Du hast beim FCK damals gemerkt, dass der Club unter Markus Anfang eine spielerische Entwicklung gemacht hat und das hatte man die Jahre davor lange, lange nicht gehabt, dass du wirklich einen Trainer hattest, der spürbar der Mannschaft eine Handschrift verpasst hat.
Ja.
Deswegen haben das damals auch einige nicht verstanden oder konnten das nicht nachvollziehen, fanden es nicht gut, als Anfang dann entlassen wurde. Und das hast du eben bei Lieberknecht, hast du das nicht. Du hast einzelne Spiele, die dann gut funktioniert haben, aber das waren jetzt alles keine Spiele, wo die Leute sagen, oh, das war jetzt eine Meisterleistung vom Coach, sondern wie gesagt, das waren dann oft Einzelleistungen auch von den individuellen Spielern. Von daher, ja, was bleibt zu sagen?
Es klingt nach einer spielerischen Rückentwicklung, aber jetzt so bei dir.
Ja.
Kann man so weit gehen?
ja, man kann so weit gehen. Es ist einfach was völlig anderes. Ich glaube, was halt wirklich entscheidend ist, und darüber habe ich in letzter Zeit auch schon öfter auch mit anderen Journalistenkollegen gesprochen, was ich mir eigentlich im Prinzip von jedem Verein wünschen würde oder wünschenswert fände und beim FCK natürlich vor allem, ist, dass du dich als Verein mal festlegst und sagst, okay, was ist die Art und Weise, wie möchten wir Fußball spielen? Was erwarten wir von den Leuten? Welche Charaktere brauchen wir dafür? Welche Trainer brauchen wir dafür? Und dich dann eben langfristig danach ausrichtest und sagst, okay, das ist unsere sportliche Strategie und dazu passt der und der und der Trainer. Beim FCK ist es aber so, dass es da keine erkennbare Strategie gibt, sondern dass du seit Jahren, und klar, ich weiß, andere Vereine machen das auch, aber dass du seit Jahren von Trainer zu Trainer wechselst und die teilweise so unterschiedlich sind, dass das ja gar nicht funktionieren kann. Ja. Wenn irgendein Trainer X den Kader nach seiner Spielweise zusammenstellt und es kommt ein Trainer Y und löst ihn ab und findet dann Spielermaterial vor, was überhaupt nicht dem entspricht, wie er eigentlich Fußball spielen will, das ist schwierig. Mhm. Und von daher, das ist was ich mir einfach auch wünschen würde, diese viel zitierte, berühmte Kontinuität, die beim FCK einfach fehlt seit Jahren, dass man sich mal konsequent ausrichtet, sportlich und sagt, okay, wir möchten, und das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, beim FCK muss keiner 5 Übersteiger machen und du brauchst keinen, der Hackespitze 1, 2, 3 spielt, sondern du brauchst Leute, die rennen können, Leute, die ordentlich fighten können, die auch eine saftige Grätsche auspacken können. Ja. Und dann hast du schon ganz, ganz viel gewonnen und die Leute auf deiner Seite. Und wenn du dann noch einen hast, der ein feines Füßchen und ein Köpfchen hat, was er da zwischendurch mal dranhalten kann, viel mehr brauchst du nicht. Aber das fehlt mir eben so ein bisschen und das erklärt auch, jetzt habe ich wieder lang ausgeholt, aber das erklärt auch, warum das so deutlich ist, dass es so einen eklatanten Unterschied gibt beim FCK in der Spielweise eben zwischen der Anfangszeit und der Lieberknechtzeit jetzt.
Mhm. Ja, verstehe ich. Und ist natürlich auch ein interessantes Thema und es zeigt mir wieder so ein bisschen, dass gerade so Traditionsvereine wie Lautern und Düsseldorf, wir haben alle die ähnlichen Probleme. Man will das vielleicht sich nicht immer gegenseitig eingestehen, dass man ähnlicher ist, als man eigentlich mag. Aber genau dieses Thema mit, was ist eigentlich so die mittelfristige Ausrichtung des Clubs? Ne? Das begann bei uns mit diesem Wechsel von Tune zu Anfang, welche wirklich sehr unterschiedliche Trainer sind. Und das hat auch nicht so gut geklappt, zumindest am Anfang. Ne? Das hat entsprechend Zeit gebraucht und das Gleiche gilt natürlich auch für ja, sportstrategische Strategien, da viel früher bei uns immer der Satz, ja möglichst erfolgreich Fußball spielen, aber das ist natürlich keine Strategie, aber das wird sehr häufig gefühlt.
Flach spielen, hoch gewinnen, ne? Immer ein Tor mehr schießen als der Gegner.
So nämlich, genau. Ne? Also bei uns ist natürlich jetzt die spannende Frage, Sven Wislintat muss im Moment immer noch ein bisschen Krisenmanagement betreiben, wie es aussieht, wenn wir den Klassenerhalt hoffentlich schaffen und er dann auch ein bisschen strategischer da vorgehen kann, ein bisschen strategisch, hat er ja schon auch die Transfers gemacht, aber darum ist ein spannendes Thema und ich glaube, der FCK steht mit diesen Fragen vereinsstrategisch nicht alleine da, das wollte ich eigentlich nur sagen und zum Spielerischen habe ich aber eine gute Nachricht, die Hertha hat nämlich letztes Wochenende gezeigt, dass man gegen uns nicht viel Ballbesitz braucht, um uns zu besiegen, man muss einfach nur gut kontern können, vielleicht auch gleich 5-mal in einem Spiel, habe ich auch noch nicht erlebt und war historisch in der zweiten Liga noch nie vorgekommen, dass eine Mannschaft mehr als 4 Kontertore in einem Spiel kassiert hat. Das heißt also, vielleicht gegen uns Ballbesitz gar nicht so wünschenswert und es war allerdings auch fairerweise das erste Mal, denn bei uns ist eine spielerische Entwicklung unter Anfang definitiv jetzt in der Rückrunde zu erkennen, das erste Mal, dass das Ganze mit der Konterabsicherung so krachend gescheitert ist. Das war in den letzten Monaten tatsächlich gar nicht der Fall, sodass es so ein bisschen out of nowhere kam, wie man so sagt. Gespannt, was da in Lautern dann kommen wird.
Mich würde ja auch mal interessieren, aus deiner Sicht, wie fest denn Anfang bei euch im Sattel sitzt. Also auch, weil du sagst, die Entwicklung ist jetzt zu spüren, zu sehen, weil der Start war ja durchaus, sage ich mal, mit ordentlich Sand im Getriebe. Ich habe auch, das kann man, glaube ich, auch an der Stelle mal verraten, ich war ja damals bei euch zu Gast und wir haben drüber gesprochen und ich habe, sage ich mal, Markus Anfang einige Vorschusslorbeeren mitgegeben und dann hat der Anfang nicht so gepasst und dann habe ich dir die eine oder andere Nachricht geschickt und gesagt, sorry, dass ich da euch vielleicht irgendwelche falschen Erwartungen geschürt habe, aber ich glaube, mittlerweile kann man zumindest ein bisschen mehr davon wahrnehmen, oder? Was da theoretisch wachsen kann.
Ist schön, da kommt der Journalist in dir durch, aber das finde ich gut. Es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Also als Coach, und ich habe ihn dann ja auch im Trainingslager mal so wirklich eine Woche bei der Trainingsarbeit so richtig immer live erleben dürfen. Und vieles davon hatte wirklich Hand und Fuß. Für mich als Laien, am Ende sind wir ja nun keine ausgebildeten Trainer. Aber ich habe halt Dinge, die wir trainiert haben, in Spielen wiedererkannt. Und das finde ich ist immer ein gutes Zeichen für ein Training. Ne? Im Spielaufbau, ich habe gesehen, dass wir Dinge in Spielen so gemacht haben. Unser 2:0 gegen Bochum ist eine Szene, die so bis auf den, jetzt sage ich mal, wirklich tollen Abschluss von Muslia in den Winkel, aber im Aufbau genauso trainiert wurde zum Beispiel. Ne? Und dann sage ich, ja, Chapeau, das ist dann eine Trainerleistung auch. Dann haben wir aber noch das Problem mit dem Typen Markus Anfang, und da hatten wir auch am Anfang so ein bisschen drüber diskutiert, hatte natürlich eine gewisse Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie weit du das aus Lautern verfolgt hast. Es gab dann die Vorkommnisse in Dresden, wo ein Spieler von uns rassistisch beleidigt wurde, und anstatt sich sehr klar vor ihn zu stellen, hat er Dinge da ein bisschen relativiert. Aus den richtigen Gründen das Falsche gesagt, meiner Meinung nach. Ich glaube, er wollte der Welt ein bisschen mitteilen, ich kenne die Leute in Dresden und die sind nicht alle so. Ich glaube, das wollte er so ein bisschen als Botschaft rausgeben. Aber in dem Moment musst du vor allem klare Kante gegen Rassismus zeigen. Und das war total falsch, zu dem Zeitpunkt zu sagen, ja, aber das war vielleicht aus der Emotion oder so, weil ne, Rassismus darfst du nicht relativieren. Rassismus ist keine Emotion. Rassismus ist eine Geisteshaltung. Und das war sehr falsch von ihm. Und der Umgang damit, sowohl bei Fortuna als auch, er hat hinterher ein Interview gesagt, dass er sagt, ja, ich bin doch kein Rassist, was niemals der Vorwurf war, etc. Also da hat er sich sehr unglücklich verhalten. Und das Problem ist, dass er dadurch nach wie vor bei vielen Leuten einen schweren Stand hat als Typ. Da wird dann sozusagen respektiert, was sportlich passiert. Und alle sehen natürlich dann auch ein, gerade jetzt vor ein paar Wochen, ja, das bringt jetzt nichts, hier auch irgendwas zu ändern. Aber die Frage ist, wird das jeweils so ein richtiger Fit? Ne? Das ist ein bisschen zweifelhaft.
Kann ich verstehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass er bei vielen sowieso schon einen schweren Stand hat, wegen dieser ganzen Impfpassgeschichte. Und dann ist es halt, dann addiert sich das halt, und dann ist das menschlich wahrscheinlich für viele dann mittlerweile einfach schwierig, auch wenn es vielleicht sportlich dann inzwischen passt.
Und sollten wir bei euch verlieren, dann wäre es die dritte Niederlage in Folge. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es dann bei uns rumoren wird. Das heißt jetzt nicht, dass er gleich rausgeworfen wird. Sven Mislintat fährt da eigentlich, wie ich finde, einen sehr guten, ruhigen Kurs, lässt sich auch nicht so sehr treiben. Das hat man ja bei der Entscheidung im Dezember gesehen. Das war nicht selbstverständlich, dass er gesagt hat, nein, ich setze weiter auf Markus Anfang. Wir gehen mit ihm auch in die Rückrunde. Das war auch ein großes Risiko, wenn der Rückrundenstart nicht geklappt hätte. Ne? Dann wäre das natürlich auch alles zurückgekommen. Das Problem ist aber, dadurch, dass wir jetzt, und das geht leider so schnell im Abstiegskampf, dadurch, dass wir jetzt 2 Spiele in Folge verloren haben, sind wir tatsächlich wieder in so einer Situation, die bedenklich nahe an diese Dezember-Tabellensituation mit Relegationsplatz etc. kommt. Und ich weiß nicht, ob er ein zweites Mal die Kurve kriegt, wenn wir das Spiel jetzt verlieren. Danach haben wir das Heimspiel gegen Holstein Kiel, ein direktes Duell. Wenn diese Dinge schiefgehen, dann bin ich mir nicht sicher, ob er sicher dann noch im Sattel sitzt.
Es ist halt auch Wahnsinn, wie eng das unten wie oben ist in dieser Liga. Ne? Also es ist ja wirklich unfassbar, dass es auch nur 3 Punkte sind jetzt von euch zum Relegationsplatz. Also das ist, wir haben ja schon oft von der stärksten Liga aller Zeiten gesprochen und auch vom spannendsten Auf- und Abstiegskampf. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es definitiv nicht die stärkste zweite Liga aller Zeiten, das kann man sagen. Aber ich glaube, die spannendste.
Definitiv, da würde ich dir total zustimmen. Aber lass mich die Frage doch einmal kurz spiegeln, denn nicht nur wir haben eine Klatsche letztes Wochenende bekommen, sondern ihr auch. Und ich sage jetzt mal so, zumindest wie ich Thomas Heng in den letzten Jahren kennengelernt habe, ist er jetzt auch durchaus entscheidungsfreudig, was die Trainerfrage betrifft. Ich meine, hätte er jetzt was ändern wollen, dann hätte er das womöglich getan. Aber mal so grob gefragt, ist Lieberknechts Job spätestens zum Saisonende vielleicht auch gefährdet?
Also was man jetzt so hört, wollen sie definitiv mit Lieberknecht auch in die neue Saison gehen. Von daher hat es zumindest den Anschein, als säße Thorsten Lieberknecht fest im Sattel in Kaiserslautern. Aber natürlich ist es kein Geheimnis, dass es Thomas Hengen nicht gefallen kann, wie das aktuell läuft. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Thomas Hengen in den vergangenen Jahren durchaus mal die ein oder andere recht unkonventionelle Trainerentscheidungen getroffen hat, auch zu unkonventionellen Zeitpunkten.
Ja.
Zum Beispiel kurz vor der Relegation, damals sich von Marco Antwerpen zu trennen. Aber ja.
Ausschließen kann man nichts.
Ja, man kann nichts ausschließen. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich begleite jetzt dieses Geschäft auch schon so lange und ob jetzt als Fan oder als Journalist, ich gebe auf Garantien, im Fußball gebe ich gar nichts. Also
das stimmt voll.
Ich finde es an sich, finde ich es schön, ich finde es auch menschlich vernünftig, wenn man sich da zusammensetzt und kann sagen, okay, wir committen uns zueinander. Mhm. Es ist jetzt auch, ich sag mal, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, natürlich geht es darum, es geht um jeden Platz, auch was die TV-Wertung angeht, was Geld angeht.
Ja.
Aber es bricht nicht die Hölle über Kaiserslautern herein, wenn der FCK jetzt nicht aufsteigt, sondern ja. Ne, wenn du die Saison jetzt als Siebter, Sechster abschließt, dann war das natürlich nicht gut, aber auch nicht bodenlos schlecht. Und du kannst trotzdem noch versuchen, weiter darauf aufzubauen und es dann nächste Saison besser zu machen. Von daher, wenn man sich darauf committen kann und einen gemeinsamen Nenner hat und sagt, okay, dann greifen wir halt nächstes Jahr wieder an gemeinsam und geben uns gegenseitig nochmal die Chance, why not? Aber genauso gut traue ich es auch zu, dass man dann irgendwann die Nerven verliert und dann doch nochmal handelt. Wobei man ja ganz ehrlich sein muss, ich glaube, dieses Pulver muss man jetzt nicht verschießen, weil im Prinzip, wenn es jetzt irgendwie die letzten 3-4 Spiele schlecht gelaufen wäre, aber man trotzdem irgendwie noch in greifbarer Nähe der Aufstiegsplätze oder des Relegationsplatzes zumindest wäre, okay, dann könnte ich es nachvollziehen, dass man versucht, nochmal einen Impuls zu setzen und zu sagen, okay, vielleicht kriegen wir da nochmal ein paar Prozent raus, um dann nochmal wirklich uns ranzupirschen. Aber so kannst du jetzt meiner Meinung nach die Saison mit Lieberknecht ohne große Querelen zu Ende bringen. Natürlich musst du einen einigermaßen persönlichen Abschluss finden. Den gab es zumindest in Teilen schon durch das 3:0 Erfolgserlebnis im Derby gegen Karlsruhe, was einigen doch ganz gut getan hat. Aber dann hast du natürlich eine Woche lang später, kriegst du diese 3:0 Klatsche dann in Nürnberg und dann ist das eigentlich schon wieder total verpufft, weil dann alle dachten, hey Mensch, jetzt gab es hier diesen Erfolg gegen Karlsruhe wirklich zu keiner Zeit gefährdet, hätte eigentlich noch höher ausfallen müssen, der Sieg. Und dann denkst du, oh, guck mal, jetzt das hätte doch jetzt nochmal so ein Fünkchen Hoffnung geben können und nochmal so eine kleine Euphoriewelle auslösen, auf der man dann noch den Rest der Saison surft. Aber das hat anscheinend überhaupt nichts gebracht und es ist wieder krachend gegen die Wand gefahren. Und von daher, ja, meiner Meinung nach können sie das jetzt relativ entspannt mit Lieberknecht zu Ende bringen und ihm dann tatsächlich die Chance geben, nochmal neu anzufangen, nochmal neu was aufzubauen. Ich glaube aber, dass es kommende Saison schwerer werden wird, wieder oben dran zu sein, weil ich sehr fest davon überzeugt bin, dass einige der Leistungsträger den Verein verlassen werden.
Mhm.
Und dann bin ich mal gespannt, was dann halt nachkommt. Aber das muss man auch dazu sagen, das gehört zur Wahrheit dazu, beziehungsweise das gehört zur gesamten Geschichte dazu. Du hast einen Sportdirektor, der meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job auf dem Transfermarkt macht und dem ich auch zutraue, dass er Lücken, die dann entstehen, entsprechend füllt.
Guck mal, da habe ich gleich zwei Anknüpfpunkte, denn ich wollte so langsam mal auf die Mannschaft oder auf ein paar Spieler eingehen. Und zum einen, Transfermarkt ist ein sehr guter Punkt. Und der zweite, das Spiel gegen Karlsruhe. Da hat nämlich Megin Berisha sein erstes Tor für den FCK erzielt. Und er wurde nämlich diesen Winter als Ersatz für Pretarien geholt. Da habt ihr, glaube ich, wirklich einen guten Deal gemacht, ablösefrei aus Hoffenheim. Es gibt wohl ein bisschen Prozent, was ihr natürlich abgeben müsst bei einem Weiterverkauf. Aber gemessen daran, dass er immerhin zwei Länderspiele auch für Deutschland mal gemacht hat, klar, jetzt Karriereknick in den letzten ein, zwei Jahren. Aber grundsätzlich ja ein guter Deal, war auch ein bisschen verletzt. Aber wie erlebst du ihn so bisher und bist du von dem Transfer soweit trotzdem überzeugt?
Erstmal hast du es gut zusammengefasst, ist wirklich ein guter Deal, ist aus meiner Sicht ein sogenannter No-Brainer, also da spricht überhaupt nichts dagegen, dass man diesen Deal gemacht hat. War auch für mich ein bisschen überraschend, weil die Verletzung von Pretarien kam ja sehr kurz vor Transferschluss und dann waren natürlich alle so, oh Gott, jetzt ist Pretarien verletzt, das Transferfenster schließt, ich glaube das war 2 Tage vorher,
ja.
Jetzt ist vorbei. Und dann hat eben Marcel Kloß, der Sportdirektor, Megin Berisha aus dem Hut gezaubert und alle waren so, hoppla, okay, wie hat er das denn jetzt gemacht? Aber auch das ist wieder der Fall, was ich vorhin angesprochen habe. Du hast jetzt auch gesagt, Megin Berisha hat sogar 2 A-Länderspiele für Deutschland gemacht. Der hat eine richtig starke Saison für Augsburg in der Bundesliga gespielt. Der kann's. Ne?
Mhm.
Aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, was ich vorhin über Pretarien und was ich über Ragnar Ache gesagt habe. Er kann's, aber wenn er es durchgehend zeigen würde, würde er niemals in Kaiserslautern spielen.
Korrekt.
Der kam aus einer Verletzung, Noch dazu ist er mit sehr vielen Nebengeräuschen in Hoffenheim gegangen und die waren am Ende dann sehr froh, was man auch an den Kommentaren der Fans lesen konnte.
Okay.
Dass sie ihn dann los waren. Also scheint vielleicht, ich weiß es nicht genau, kein einfacher Charakter zu sein. Aber es birgt natürlich auch, also das ist wieder so ein 50-50-Ding. Das birgt große Chancen, dass das funktioniert, dass der einschlägt, dass er sein Potenzial wieder komplett entfaltet, weil wenn er annähernd an seine mögliche Leistungsgrenze kommt, dann ist es ein absoluter Top-Stürmer für die zweite Liga. Gar keine Frage. Wenn es nicht funktioniert, ja, dann ist es natürlich schwierig, dann hast du keinen vernünftigen Ersatz für Bretagne, aber dann hast du nichts verloren, weil wie du gesagt hast, es ist ein Transfer, den musst du machen, wenn du ihn machen kannst, ohne Ablöse und mit Weiterverkaufsbeteiligung. Dann musst du das machen und dann im Bestfall funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, hast es zumindest versucht. Aber allein die Tatsache, dass der FCK es mittlerweile dann auch schafft, solche Spieler zu bekommen,
ja,
zeigt schon, dass man auf jeden Fall auf einem guten Weg ist, weil noch vor 2-3 Jahren wäre das definitiv nicht der Fall gewesen.
Das ist wohl richtig. Neben ihm habt ihr noch einen Mittelstürmer ausgeliehen diesen Winter von Coventry City, Norman Bassett. Ich glaube, Belgier ist er.
Ja, belgischer U-Nationalspieler.
Genau, in Deutschland logischerweise eher ein unbeschriebenes Blatt. Kannst du ihn uns so ein bisschen mal vorstellen?
Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass es Spieler gibt, die viel mehr arbeiten müssen, um ein Tor zu schießen. Und Norman Bassett ist genau dieser Spielertyp. Mhm. Norman Bassett macht auf mich einen unfassbar motivierten Eindruck. Ein Spieler, der unfassbar Meter macht, aber leider auch in den ersten paar Spielen, die er gemacht hat, sehr unglücklich agiert hat und sehr viele Chancen verballert hat. Also er hat mittlerweile 2 Tore geschossen, aber wenn man mal guckt, wie viele, also ich würde gerne mal seinen persönlichen X-Goals-Wert sehen, der dürfte relativ hoch sein. Also er hat wirklich sehr, sehr viele hundertprozentige Chancen auch schon gehabt, sich auch erarbeitet, auch durch extreme Laufarbeit, der rennt das Feld hoch und runter, der wechselt die Seiten, ist mal links, mal rechts unterwegs. Aber noch relativ unglücklich, was den Abschluss angeht. Jetzt hatte er eine Phase, wo es ganz gut geklappt hat, wo er sich dann auch belohnt hat, wo er getroffen hat. Und dann sind wir wieder bei Mergen Berischer. Dann war es soweit, dass Thorsten Lieberknecht gesagt hat, okay, jetzt ist Mergen Berischer offenbar so fit, dass er von Anfang an spielen kann. Und dann hat Bassett eben in einer Phase, wo er meiner Meinung nach gerade dabei war, sich richtig in der Mannschaft festzubeißen und ja, einfach gute oder ordentliche Leistung gezeigt hat, musste Bassett wieder raus und musste quasi weichen für Berischer. Und das war für den Jungen natürlich sehr, sehr bitter, aber irgendwo auch verständlich. Berischer, aber halt natürlich auch nochmal ein ganz anderer Spielertyp.
Die betreiben jetzt so ein bisschen sozusagen Wechselspielchen vorne, ne? Also zuletzt Berischer angefangen und Bassett kam rein, vielleicht auch mal wieder umgekehrt demnächst. Ja. Okay.
Achso, sorry. Und Berischer auch übrigens so ein typischer Strafraumspieler dann, du hast ja angesprochen, er hat sein erstes Tor geschossen. Da muss man sagen, da ist ihm das Ding halt wirklich sprichwörtlich vor die Füße gefallen und er stand halt richtig und hat das Ding reingeschoben.
Ja, ich habe den Expected Goals-Wert von Bassett, er ist 3,55. Also ja, es ist 50% der erwartbaren Tore hat er gemacht.
So kann man es auch sagen. Meiner Meinung nach hätte er locker.
Gefühlte Wahrheit ist noch eine andere.
Ja, gefühlte Wahrheit ist noch eine andere. Aber auch das ist was, das sind auch so Spieler, den hat er ja vorher auch keiner auf dem Zettel. Und ich glaube, dass der auf jeden Fall auch das Potenzial hat, dass er noch richtig erfolgreich werden kann und dass er auf jeden Fall eine gute Qualität für die zweite Liga hat. Aber auch der muss sich da halt jetzt erstmal wirklich festbeißen. Der ist ja auch noch relativ jung. Von daher hat er auch noch ein bisschen, ein bisschen Zeit, sich da vielleicht voll zu entfalten.
Genau. Einen, über den ich noch ein klein wenig sprechen wollte, den hattest du schon erwähnt als den Star der Hinrunde, Nathan Skytte. Den haben aber wahrscheinlich viele bei uns auch noch nicht so richtig auf dem Schirm, wenn sie den FCK nicht so sehr verfolgt haben. Aber ich sag mal, die Bilanz, 9 Tore, 5 Assists, das ist auf jeden Fall schon sehr stark. Was macht ihn so gut? Was ist er für ein Spieler? Ist er so ein Dribbler? Ist er so ein Stratege? Was würdest du sagen?
Der ist, ich weiß nicht genau, warum ich heute so drauf bin, dass ich jetzt hier Anglizismen raushaue, aber der ist ein, wie ich finde, so ein richtiger Baller. Und wie ich auch finde, jemand, das hat dann teilweise in der Saison nicht so gut im Zusammenspiel geklappt, teilweise hat super geklappt, dass ich sage, endlich mal noch jemand außer Marlon Ritter, der
bisschen zocken kann.
Der ein bisschen zocken kann und wo du siehst, der hat einfach Bock drauf, den Ball auch am Fuß zu haben. Also Skytte ist so ein richtiger Dribbler, ein richtiger Zocker, der auch sich da teilweise durch die gegnerischen Reihen durchwinden kann, der eine unfassbar geile Vorlage auch geliefert hat, die in zig Spieltags-Highlights dann zu sehen war. Der, ja, also ist, er ist ein Dribbler, er ist auch einer mit einem, echt mit einem Torriecher. Du hast ja die Statistik schon angesprochen. Nur leider bezieht sich das eigentlich fast alles auf die Hinrunde. Okay. Weil seit der Rückrunde, ja, leider läuft es da nicht mehr ganz so bei ihm.
Aber warum, kann man schwierig sagen, oder hat es eher vielleicht insgesamt mit dem FCK zu tun, dass es etwas holprig läuft?
Ja, ich glaube, es hat auf jeden Fall auch insgesamt mit dem FCK zu tun, dass es nicht mehr ganz so erfolgreich läuft bei ihm. Aber ich kann es gar nicht so genau an irgendwas festmachen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er... Das ist auch wieder so ein abgedroschener Spruch, aber bei ihm habe ich das Gefühl, wie bei vielen Teilen von der Mannschaft, dass er einfach oft seine PS, die er hat, nicht auf die Straße kriegt. Also wenn du jetzt mal guckst, in der Rückrunde ist es dann noch ein Tor und ja gut, immerhin drei Vorlagen, aber ja, an seine Leistung aus der Hinrunde kommt er leider bisher nicht ran. Also da ist irgendwie der Wurm drin, ich kann es mir nicht genau erklären, woran es liegt.
Okay. Ein Spieler im Mittelfeld, der wahrscheinlich das genaue Gegenteil von ihm ist, das ist Fabian Kunze, der jetzt im Sommer bereits kam. Und ja, ich sag mal, den Ruf hatte er schon vorher und hat ihn diese Saison auch bei euch bestätigt. 13 gelbe Karten, Meister aller Spieler in der Liga, dazu die meisten Fouls. Hat er sich trotzdem ausgezahlt als Transfer, einfach für die Balance im Team?
Fabian Kunze ist für mich auch das perfekte Beispiel für diese... für dieses Auf und Ab in dieser Saison beim FCK, weil der zum Beispiel auch gegen Karlsruhe hat er mit Abstand seine beste Saisonleistung gezeigt, hat alles abgeräumt, hat seine Position sowas von gerockt und dann in Nürnberg war es wieder, ja, müssen wir nicht drüber reden. So richtig schlau werde ich aus ihm nicht. Ich glaube, dass er auf jeden Fall die Qualität hat, auf seiner Position auch auf jeden Fall eine gewisse Führungsposition einzunehmen, dass er das Potenzial hat, der Mannschaft von der Position aus Impulse zu geben und natürlich auch einfach gut zum FCK passt aufgrund seiner giftigen Spielweise. Jetzt kann man natürlich auch noch die Frage stellen, wie viele gelbe Karten will Fabian Kunze diese Saison noch holen? Und die Antwort ist die Antwort ist alle.
Genau.
Also er sammelt sie
offenbar.
Die Antwort
ist ja.
Die Antwort ist ja. Also 25 Spiele, 13 gelbe Karten ist schon krass.
Ja.
Und da war, das muss man auch sagen, da war wirklich auch die ein oder andere gelbe Karte dabei, wo ich sage, ja, das ist einfach unnötig, macht keinen Sinn, dir da jetzt noch eine gelbe Karte zu holen.
Ist sein Spiel auch ein bisschen, ne? Also man kannte das vorher Spiel, von genau. Hannover, von Bielefeld, das ist ja halt einfach als Spielertyp, da weiß man ja auch, was man da sozusagen bekommt.
Ja.
Beim Blick auf außen ist mir so ein bisschen bei euch aufgefallen, also ihr spielt meistens auch im 3-4-2-1, wie jetzt auch wir mit Markus Anfang. Paul Joly spielt da, glaube ich, eine ganz gute Rolle, hat auch schon 6 Assists, ist ausgeliehen von Auxerre für die Rückrunde. Auf der linken Seite, da probieren sich manchmal Mika Haas, Eigengewächs, Florian Kleinhansel, über den haben wir letztes Jahr schon gesprochen, dass er mal hopp, mal top ist. Erik Wegesser scheint da eher so außen vor. So allgemein die Situation auf außen, wie siehst du die gerade? Aber es scheint mir nicht so eure Stärke, die Außenbahn.
Nee, überhaupt nicht. Aber Paul Joly ist auch wieder so ein Beispiel dafür. Paul Joly wurde ja geholt, weil Simon Aster sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, der eigentlich quasi sich den Stammplatz da erkämpft hatte auf rechts außen. Dann hat er sich das Kreuzband gerissen und dann hat Marcel Kloß Paul Joly aus dem Hut gezaubert und alle waren so, wo hat er den denn jetzt hergeholt? Weil der auch sofort eingeschlagen hat und auch wirklich seit langer Zeit mal wieder jemand war, wo ich sage, Mensch, endlich mal, und das hat auch Thorsten Lieberknecht damals kurz nach den ersten Auftritten von Joly gesagt, endlich mal wieder jemand, der eine Flanke schlagen kann, und zwar eine, die auch ankommt und nicht irgendwo im Niemandsland landet. Aber das ist bei ihm ähnlich wie bei Nathan Skitter jetzt irgendwie so die letzten Spiele in der Rückrunde geht irgendwie nichts mehr. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber der ist auch total eingebrochen. In dieser Mannschaft. Also der bringt auch nicht mehr die Leistung, die er gezeigt hat. Mika Haas ist eigentlich der, sag ich mal, hat eigentlich den Stammplatz auf der linken Seite meistens. Ist noch ein junger Spieler, der meiner Meinung nach auch wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, sich auch körperlich wirklich weiterentwickelt hat, der viel, viel ackert und der sich diesen Platz auch meiner Meinung nach verdient hat, da auf der linken Seite. Aber wenn wir beim Thema Flanken sind, muss ich sagen, ich weiß gerade gar nicht, ob Mika Haas überhaupt schon eine Vorlage gegeben hat diese Saison.
Ja.
Ich müsste nochmal nachschauen, aber der ist leider auch sehr, sehr unglücklich, was Flankenläufe angeht. Von daher, also die Außen sind schon so ein bisschen unser Problemkind. Und dann kommt ja auch dazu, selbst wenn die Außen funktionieren würden, hast du ja jetzt in der Mitte vorne im Zentrum keinen Abnehmer mehr. Also gut, Mergen Berisha, muss man mal abwarten, wie jetzt die nächsten Spiele laufen. Aber als halt Ivan Brutal noch da war, hattest du halt auch wirklich jemanden, der die Dinger hätte verwerten können.
Genau.
Und jetzt hast du halt das Problem, da ist keiner.
Auch hier liefere ich die Daten nach. Mika Haas hat einen Assist bisher diese Saison, ja, und zwei Tore aber immerhin.
Ja, okay. Ja. Aber ne, also wenn du mal davon ausgehst, dass er über die Außen kommt und sein Hauptjob es eigentlich ist, Vorlagen zu liefern oder Impulse nach vorne zu setzen, dann ist natürlich ein Assist etwas wenig.
Das stimmt wohl. Als letztes wollte ich noch ein bisschen auf die Abwehr gucken. Also über Julian Kral im Tor brauchen wir, glaube ich, nicht so sehr reden. Der hält eigentlich wie gewohnt solide, zumindest meine Wahrnehmung. Interessant fand ich, dass im Winter ja durchaus in der Innenverteidigung ein bisschen was passiert ist. Jan Elvedi ging...
Nicht nur ein bisschen was, da ist einiges,
ja, genau, passiert. Jan Elvedi ging nach Fürth. Dafür kam der Däne Jakob Rasmussen von RB Salzburg für immerhin 1 Million Ablöse und der Bulgare Atanas Tschernev von Estrela Amadora. So.
Ja.
Puh, hingekriegt. Kamen beide jetzt zuletzt allerdings gar nicht mehr so im Einsatz. Da ist natürlich gleich die Frage, ja, haben sich diese Wechsel bisher bewährt oder machen es einfach Maxwell Giamfi, Jisoo Kim und Lukas Zirch so gut? Gerade bei letzterem ist, glaube ich, einer der Spieler, bei dem die Gerüchteküche für den nächsten Sommer, dass er den nächsten Schritt in Anführungszeichen wohl machen könnte, die ist ja schon relativ groß. Da hat man doch, ja, ein bisschen was vernommen. Also meine Gladbacher Freunde, genau, die haben sich schon bei mir erkundet, beim Zweitliga-Menschen, ja, was das für einer ist.
Also das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Der Vertrag läuft auch aus und Gladbach hat wohl Interesse. Und wenn es nicht Gladbach ist, ist es vielleicht am Ende des Tages ein anderer Bundesligist. Aber es wäre konsequenter. Also eigentlich muss man sagen, natürlich wäre es für den FCK extrem wünschenswert. Sie könnten den Vertrag doch noch irgendwie verlängern. Aber ich kann sagen, jeder Bundesligist, der die Chance hat, Lukas Zirch zu verpflichten und es nicht macht, begeht einen großen Fehler, weil Lukas Zirch eine absolute Allzweckwaffe ist. Der auch auf verschiedenen Positionen spielen kann, der übrigens auch sehr, sehr gute Standards schießt, aber es leider nur sehr, sehr selten darf, weil in der Regel dann eben doch Marlon Ritter am Ruder sitzt.
Und du weißt, sein eines Saisontor, ne, war im Hinspiel gegen Düsseldorf,
da war was.
Per direkt so, zum Freistoß.
Ja, und da habe ich dann live so kommentiert, so, warum darf der Junge nicht öfter Freistöße schießen? Also er kann das hat er bei Lok Leipzig auch schon, gut, das war Regionalliga, aber trotzdem auch schon gezeigt.
Fairerweise habt ihr mit Ritter auch noch einen ganz guten Freistoßschützen.
Ja, auch schon absolut. Absolut, also nichts gegen Marlon Ritter. Ne? Von daher, also Lukas Zirch, absolute Allzweckwaffe, aber jetzt zu den anderen, man muss sagen, das ist auch was, dass das war die große Schwachstelle. Der FCK hat wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr schlimme Gegentore bekommen, wo die Verteidigung echt oft sehr, sehr schwach ausgesehen hat. Mhm. Und dann hat man eben in der Winterpause reagiert, hat unter anderem Rasmussen geholt, den du ja schon angesprochen hast, wo man auch dachte, hoppla, das ist einer, der aus Salzburg kommt, der international Erfahrung hat.
Der Stammspieler war bei Salzburg. Also ist jetzt
ja
nicht so,
am Ende aber, glaube ich, auch nicht mehr.
Gut,
aber zumindest
hat
phasenweise
auf jeden Fall reichlich Einsätze gehabt, auch, ja, in der Hinrunde, ja.
Aber was man auch sagen muss, jeder, der sich mal einen Spaß machen will, kann sich mal Jakob Rasmussens Transferhistorie auf Transfermarkt anschauen und, okay, wird feststellen, dass der, ich glaube, gefühlt jedes Jahr gewechselt ist, irgendwo anders hin. Was nicht zwingend verwerflich sein muss, aber was halt auch so ein bisschen zeigt, dass vielleicht es nicht immer konstant gut gelaufen ist bei den Vereinen. Jedenfalls dachte ich eigentlich, okay, da kommt jetzt wirklich einer mit internationalem Format. Noch dazu wirklich, der war auch gerade unlängst bei uns im Podcast zu Gast. Der spricht als gebürtiger Däne besser Deutsch als mancher deutscher Spieler, den ich schon im Interview hatte. Also wo du auch wirklich sagst, okay, das ist auch, wenn du so einen kriegen kannst, der noch dazu perfekt Deutsch spricht, ja, und eigentlich eine Baustelle im Kader schließt, musst du das machen. Aber dann hatte der seine ersten Auftritte, speziell auch bei diesem absolut, absolut desolaten Auswärtsspiel gegen Darmstadt, wo du 5 Eier kassierst.
Oh,
wo,
ja,
ich,
das habe ich gesehen.
Also wo er wirklich meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wo er war, aber er stand nicht auf dem Platz. Also er, ja, war, ja, völlig auch im Stellungsspiel katastrophal. Und ich dachte so, okay, ja, lass ihn vielleicht mal noch ankommen, aber das sah schon mal nicht so gut aus.
Er ist ja jetzt auch kein junges Talent. Ne?
Ist kein junges Talent mehr, genau. Hatte jetzt dann auch Pech, hatte eine Gehirnerschütterung, ist deswegen ausgefallen, ist jetzt erst so langsam wieder dabei, bekommt jetzt auch noch so ein paar Minuten in den letzten Spielen, aber eben leider kein Stammspieler. Du hast eigentlich mit Jisoo Kim ein Innenverteidiger, der das wirklich sehr, sehr gut und solide macht, der das auch gegen Karlsruhe zum Beispiel super gemacht hat, der aber leider auch halt davor relativ lange ausgefallen ist, der auch nur ausgeliehen ist aus England und dann, was auch nicht so optimal war, der dann eben seine Verletzungen in der Reha in England bei seinem Stammverein quasi angegangen ist, sich dann kurz vor Ende der Reha erneut verletzt hat. Also er war unglaublich lange dann auch raus und auch gar nicht in Deutschland, ist dann wieder zurückgekommen, hat dann auch zuerst nicht mehr so an die Leistung anknüpfen können, die er davor gezeigt hat. Und Atanas Tschernev, der hat sein erstes Spiel, das war stark und solide und da dachte ich, okay, dann ist das vielleicht wirklich eine ganz gute Lösung, aber seitdem ist der Junge auch irgendwie untergetaucht und bringt seine vielleicht vorhandenen Pferdestärken nicht mehr auf den Platz. Also im Prinzip hast du eine Innenverteidigung, die davor schon nicht gerade das Prachtstück war, hast sie aber im Winter nochmal ergänzt und eigentlich auf dem Papier zumindest verstärkt, aber ja, im Endeffekt hat es nicht wirklich was gebracht. Von daher ist die Innenverteidigung immer noch ja eine der Baustellen.
Und im Sommer wird sich dann eben durch Sörchs Abgang und wahrscheinlich das Ende der Leihe von Jisoo Kim sowieso da nochmal so ein bisschen was tun. Aber vielleicht hatte man dann immerhin den Vorteil, dass Rasmussen und Tschernev schon ein halbes Jahr da sind und sich dann ein bisschen besser akklimatisiert haben.
Ja.
Das könnte auch Teil der Strategie gewesen sein, natürlich. Ja. Ne?
Also gerade auch Rasmussen, also von dem erwarte ich mir normalerweise auf jeden Fall mehr. Also das hat er gezeigt und für die zweite Liga muss das eigentlich reichen. Von daher, ja, vielleicht ist es auch einfach so. Ich meine, man hat ja die Erwartung, okay, da kommen Leute, die haben an sich einen relativ wertigen Namen, die haben vernünftige Stationen, die haben in ihrer Fußballerkarriere gehabt, die haben vielleicht international schon Erfahrung gesammelt. Und dann hat man vielleicht die Erwartung, das muss sofort funktionieren, aber man sieht halt in der Praxis, es funktioniert eben dann doch leider nicht immer sofort. Es ist halt, glaube ich, auch nicht so einfach, dann, sage ich mal, 1:1 dieselbe Leistung dann auf einmal bei einem neuen Verein zu bringen. Vielleicht muss man diesen Spielern auch mehr Zeit eingestehen, nur zu dem Zeitpunkt, als man noch dick im Aufstiegsrennen war, da hast du eben die Zeit nicht, sondern dann muss es halt schnell funktionieren. Gerade bei Wintertransfers ist es ja immer so, wenn die dann halt nicht einschlagen, und noch dazu dann die eigentlich in der Hinrunde gut performt haben, auch nicht mehr so performen, dann wird es halt schwierig.
Das ist wohl richtig. Es wird auf jeden Fall auch im Sommer wieder interessant werden. Und du hattest es eben ja schon gesagt, auch nächstes Jahr wird der FCK nicht weniger ambitioniert sein. Ob es dann reicht, das wird dann sehr stark von den Abgängen und den Transfers, das ist eine Binsenweisheit, im nächsten Sommer abhängen. Und das wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein. Ja, dann zum Abschluss. Was ist denn dein Tipp für das Heimspiel gegen Fortuna am Ostersamstag nächste Woche?
Puh, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Es wäre natürlich auch wieder typisch für den FCK, wenn dann der Ex-Trainer kommt und dann die Punkte mitnimmt vom Betze. Aber
wir brauchen sie dringender.
Ja, ihr braucht sie dringender, ich weiß, aber der FCK sollte tunlichst daran arbeiten, dass zumindest die Heimspiele gewonnen werden oder positiv gestaltet werden. Von daher glaube ich, erwartet uns kein Fußball-Leckerbissen, aber ich tippe auf einen 2:1 Sieg für den FCK.
Okay, ja, da muss ich dagegen halten, weil es bei euch ja kein Unentschieden gibt. Das haben wir ja am Anfang schon festgestellt. Darum setze ich auf der Ex-Trainer ausgerechnet. Markus Anfang holt einen Auswärtssieg beim FCK 2:1. Wir haben ja auch schon bei den Nürnbergern, die bis dato und jetzt wieder heimstark waren, haben wir ja auch einen Auswärtssieg jetzt Anfang des Monats geholt. Also unmöglich ist das auch nicht. Ich gebe mal gerne noch die mögliche Aufstellung bei uns mit. Ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil wir durch die Verletzten und diese Woche Länderspielpause noch nicht so viel Klarheit haben, wer tatsächlich zurückkommt. Kastenmeier oder wie wir ihn jetzt neuerdings nennen, Maskenmeier, das werdet ihr auch sehen. Durch seine Augenverletzung wird er bis Ende der Saison mit einer Gesichtsmaske spielen im Tor und ich glaube, trotz der 5 Gegentore wird sich die Dreierkette hinten nicht ändern, also Oberdorf, Eguli und Suso werden das machen. Spannend wird die rechte Schiene, da glaube ich kaum, dass Mo Heyer nach seinem wirklich desaströsen Auftritt gegen Fabian Riese nochmal spielen wird. Da ist die spannende Frage, wird Emma Ioa wieder fit oder Luca Raimund, also eher oder hoffentlich vor allem einer von den beiden. Luca Raimund hatte jetzt eine Mandelentzündung, darum war er ausgefallen. Emmanuel Ioa, Wadenprobleme. Da ist es so ein bisschen unklar. Matthias Zimmermann mit seinen Knieproblemen wahrscheinlich eher keine Option. Dann in der Zentrale El-Arsouzi und Tanaka werden spielen. Links glaube ich, dass Christopher Lenz wieder in die Startelf zurückkehren wird. Und ja, die beiden Halbfeldpositionen, Shinta Appelkamp und Florent Muslia, der gestern ein sehr schönes Tor für den Kosovo zum 3:2 geschossen hat. Der Kosovo nach wie vor mit der Chance, sich zur WM zu qualifizieren. Und ich hoffe, dass er natürlich unverletzt zurückkommt. Cedric Itten macht tatsächlich Pause beim Länderspiel gegen Deutschland, abgesprochen mit der Schweiz, weil er zuletzt doch etwas angeschlagener war. Den tun ein paar ruhige Tage jetzt einfach mal gut. Der wird aber zur Verfügung stehen. Das ist eine schlechte Nachricht für den FCK. Und ich hoffe auch, dass Marin Ljubicic wieder zurückkehren wird.
Lass uns vielleicht noch einen Satz, was mich persönlich auch interessiert. Mhm. Tim Breithaupt, der ja auch beim FCK war und jetzt bei euch spielt, der auch, glaube ich, von einer Verletzung längere Zeit ausgebremst wurde und ich glaube erst 11 Spiele gemacht hat für euch. Wie hat der so eingeschlagen, beziehungsweise nicht bei euch?
Also wirklich absolut überhaupt nicht. Er war in der Hinrunde wirklich nicht überzeugend. Das muss man einfach so sagen. Er ist gekommen, um da als ja so ein strategischer Sechser das Mittelfeld zu stabilisieren, insbesondere weil bisher die Kombination aus El-Arsouzi und Sotiris Alexandropoulos, die sich dann auch verletzt hatte, nicht so überzeugend war, bis zu dem Zeitpunkt zumindest, was die defensive Stabilität gebracht hat. Und das Problem ist, er konnte das leider überhaupt nicht liefern. Natürlich ist er das nicht alleine schuld. Es war ja generell eine sehr, sehr üble Phase dann mit dem Trainerwechsel und den Startschwierigkeiten von Markus Anfang. Aber da war Tim Breithaupt tatsächlich ein Faktor, der dazu geführt hat, dass das gar nicht geklappt hat. Also da fehlte die Dynamik, da fehlte auch Aggressivität im Spiel. Also er war wirklich so das Paradebeispiel eines Mitläufers in dieser Phase, auch an manchen Gegentoren beteiligt. Wir hatten nur einfach keinen anderen Spieler, der zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stand, durch die lange Verletzung auch von Sotiris. Und dann hat Sven Mislintat jetzt im Winter mit Satoshi Tanaka einen absoluten Top-Transfer geliefert. Wirklich ganz hervorragender japanischer Spieler. Das werden zumindest die FCK-Leute, glaube ich, auch merken. Das ist einer der besten Sechser meiner Meinung nach in der zweiten Liga. Da besteht auch durchaus die Chance, dass er uns diesen Sommer gleich wieder verlassen wird. Das wird allerdings teuer für die jeweiligen Vereine. Schlicht und ergreifend, weil man sieht, der ist eigentlich ein bisschen zu gut für die zweite Liga. Also neben der Laufstärke und der Aggressivität, halt spielerische Stärke, ist pressingresistent, bringt den Ball zum Mitspieler und hat auch hier und da, ich glaube, einen Assist hat er auch schon, die Zeit, sich manchmal vorne einzuschalten. Also wie man es sich wünscht auf der Position. Und seitdem ist Tim Breithaupt auch jetzt, wo er seit mehreren Wochen aus der Verletzung zurück ist, ist außen vor, hat glaube ich auch eigentlich kaum noch überhaupt Minuten bekommen und die Leihe wird im Sommer auslaufen, er wird nicht in Düsseldorf bleiben, da lege ich mich fest, da lehne ich mich aber auch nicht weit aus dem Fenster. Tja, also hat leider nicht geklappt, war ein Flop, muss man so klar ansprechen.
War beim FCK aber auch schon ähnlich. Also.
Ja, er ist auch kein Spieler und das hat Anfang, ich habe es live auf dem Trainingsplatz mitgekriegt, auch moniert. Er ist kein Spieler, der auch auf dem Platz verbal aus sich rausgeht. Ne? Und das ist beim Sechser, glaube ich, sehr wichtig, dass du viel strategisch auch, ne, du musst sprechen, du musst rufen, du musst Kommandos geben. Und das hat er mehrmals im Training ihm immer zugerufen. Tim Breithaupt, ich höre dich nicht. Und ich glaube, er steht, glaube ich, vor einer schweren Phase jetzt in seiner Karriere, ne? Weil es in Augsburg natürlich auch nicht weitergeht und jetzt beide Laien am Ende für ihn auch unbefriedigend waren. Tut einem ja immer ein bisschen leid, ohne dass ich ihn jetzt richtig gut persönlich kennen würde, aber man wünscht den Menschen ja nie was Böses und so, ne? Absolut, aber man erkennt halt die Problematik jetzt für ihn und seine Karriere, da muss er zusehen, dass er da jetzt auf einen grüneren Zweig ab Sommer hoffentlich woanders kommt. Ja, und ansonsten haben wir am Ende immer nur eine außersportliche kleine Frage. Das ist sozusagen inzwischen nette Tradition bei uns. Das fragen wir immer bei den Auswärtsspielen. Gerade für Leute, die zum Beispiel am Vortag anreisen. Hast du für Düsseldorfer, die in Kaiserslautern weggehen möchten oder sich kulinarisch was erleben möchten, hast du, und vielleicht idealerweise ohne, dass man gleich Ärger kriegt, wenn die Leute erkennen, dass man aus Düsseldorf kommt, hast du da irgendwelche guten Ausgehtipps oder irgendeine Spezialität, die man mal probieren muss? Pfälzer Weine natürlich, aber welchen?
Ja, tatsächlich, also ja, man muss dazu sagen, Kaiserslautern ist zwar Pfalz, aber Wein ist jetzt Also natürlich wird in Kaiserslautern auch Wein getrunken, aber Kaiserslautern ist jetzt keine Weinhochburg. Es wird Wein getrunken, aber ja, die richtigen Weinhochburgen, die sind eher in Richtung Vorderpfalz zu finden. In Kaiserslautern trinkt man auch gerne und viel Bier. Das Ganze in der Altstadt, was vielleicht für euch Düsseldorfer ganz interessant ist. Es gibt in Kaiserslautern eine Kneipe, die seit Jahr und Tag Altbier ausschenkt. Das Hannenfass. Das kann ich generell natürlich empfehlen. Es ist natürlich so, dass da auch viele FCK-Fans zugegen sind, aber mir wäre jetzt nicht bekannt, dass es da besondere Spannungen zwischen Düsseldorfern und FCK-Fans gibt. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da mal vorbeischauen kann.
Am Freitagabend vorher vielleicht auch sowieso, wenn das Spiel noch einen Tag entfernt ist, sowieso nicht so.
Generell, das Hannenfass liegt in der Altstadt von Kaiserslautern. Da ist quasi, das ist jetzt nicht so die längste Theke, wie war das, Europas, der Welt?
der Welt,
nicht ganz so krass.
Darunter machen wir es nicht in Düsseldorf.
Nicht ganz so krass wie die Düsseldorfer Altstadt vielleicht, aber da gibt es auch ein paar Kneipen, wo man gut hingehen kann. Je nach Wetter kann ich auch sehr empfehlen, zum Beispiel Bremer Hof. Das ist auch tatsächlich in, ja, nicht unmittelbarer, aber sehr durchaus Nähe zum Stadion. Da kann man schön im Biergarten sitzen, ordentlich was essen und was trinken. Also das kann ich durchaus empfehlen. Das wären so Anlaufpunkte, wo ich sage, da könnt ihr hin.
Ja, wunderbar. Ich glaube, dann sind wir jetzt wirklich rundum vorbereitet auf die Partie. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Und wie immer wünsche ich, leicht vergiftet, euch alles Gute, außer im nächsten Spiel.
Danke dir. Mir hat es auch wie immer Spaß gemacht. Immer schön, bei euch zu Gast zu sein. Und euch natürlich auch alles Gute. Und ihr dürft dann gerne nach dem Auswärtsspiel in Kaiserslautern euren Klassenerhalt sicher machen.
Ja, und ich hoffe, dann sehen wir uns alle nächste Saison wieder. Ja, tschüss an dich, dann auch tschüss an alle da draußen. Und ja, ihr hört uns dann nach dem Spiel beim FCK wieder. Machtet Jod!